Also das erste Mal, wenn du in den Kreisverkehr fährst und du fährst nicht rechts rum, sondern links rum, das ist komisch.
Ja, seitdem macht mir Fahrradfahren auch wieder Spaß.
Ich glaube, dass Japan extrem spannend fürs Rennradfahren und fürs Graveln auch ist.
Hast du dich irgendwie auf einen Godzilla-Angriff vorbereitet oder so etwas?
Ich habe mich auf alles vorbereitet.
Du kannst ja noch trainieren, hast ja noch ein bisschen Zeit. Bla bla bla, bla 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 bla. Mach du mal.
Bla bla.
Super.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Ich habe mich an den Herbst gewöhnt.
Ja, ich auch. Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Ich nehme jetzt Vitamin D.
Jetzt schon?
Ja, und seitdem bin ich auch nicht mehr so müde und besser gelaunt, auf jeden Fall.
Nein, das merkst du direkt?
Ja, voll.
Nein.
Doch, total.
Wirklich?
Ja, so nach ein, zwei Tagen merke ich das
auch. Ich nehme das ja auch. Mir hat das tatsächlich mal mein Arzt verschrieben. Ne, wenn sie dir Blut abnehmen, dann hast du gleich so einen Wert.
Ja.
Und der meinte dann so, wir haben einen Vitamin-D-Mangel. Und jetzt im Winter nehme ich das auch.
Ich frage mich auch, wie haben das die Leute vor 30, 40 Jahren gemacht, ne? Wo die Erkenntnis vielleicht noch gar nicht da war oder darauf nicht getestet wurde oder es die Präparate noch gar nicht gab. So, die haben ja auch alle den Winter überlebt.
So, und jetzt wohnst du in Skandinavien, wo die Sonne gar nicht mehr aufgeht. Wie viel Vitamin-D sollst du denn da nehmen?
Ja, wahrscheinlich.
Kistenweise.
Ganz viel.
Das ist wahrscheinlich in jedem Grundnahrungsmittel drin. Beigemischt.
Ja, seitdem macht mir Fahrradfahren auch wieder Spaß.
Seitdem du Vitamin D nimmst.
Ey, wirklich, jetzt so
oder
eine
mal,
akute...
Warte mal. Das hat aber nicht mit Vitamin-Doping zu tun, ne? Sondern du meinst schon das...
Vitamin D, ja, ja.
Vitamin D.
Nee, ich hatte so eine akute Unlust, irgendwie auf dem Fahrrad zu steigen und Kilometer wegzustrampeln. Schrecklich.
Das hast du jeden Winter.
Ja, so ein bisschen schon. Wir haben letztens meine erste große Gravel-Runde gemacht, abends so feierabendmäßig. Weißt du, wo es schon ein, zwei Stunden dunkel ist und du denkst so, oh Gott, jetzt soll ich noch rausgehen. Aber den kleinen Schweinehund überwunden, raus, mit Freunden getroffen, tolle Runde gewesen, durch den Matsch gefahren, hat sogar ein bisschen geregnet, war alles halb so wild. Danach noch lecker Bierchen getrunken, war super, hat richtig Spaß gemacht. Und seitdem denke ich mir so, du musst diese negativen Sachen, dieses Motivationsdefizit eben mit guten Erfahrungen auffüllen, damit du irgendwie beim nächsten Mal denkst, ich habe zwar keinen Bock, aber beim letzten Mal hat es so viel Spaß gemacht, wir haben so viel Freude gehabt, das lohnt sich auf jeden Fall.
Bei mir ist es immer ganz einfach, immer wenn ich ein Motivationstief habe, stelle ich einfach meinen Brompton in die Ecke und nehme mein Gravelbike. Das ist doppelt so schnell, viel besser gefedert und gerade im Berliner Straßenverkehr macht es viel mehr Spaß und plötzlich denkst du so, oh, Fahrradfahren.
Hast du gerade deinen Brompton gedisst?
Nur temporär, nur in kleinen Augenblicken der Verzweiflung.
Stattgegeben. Ich habe einen Artikel gelesen, geht jetzt ganz schnell, ne? Eine kleine Story. Und zwar ist ein Mann in Bonn mit seinem E-Bike, was ein bisschen frisiert war, auf die Autobahn gefahren, wurde dort mit 94 km/h gefilmt.
Nein.
Und überholte Autos und hat sich dabei eben selbst gefilmt, das bei Instagram hochgeladen und dadurch, der wird jetzt irgendwie gesucht. Aber Wahnsinn, ne? 94 km/h auf die Autobahn, hat dabei noch Wheelies gemacht, also ist auf dem Hinterrad ein bisschen rumgefahren, hat Autos überholt, total wilde Story.
Boah, das finde ich aber schon hart. Ich meine, ich bin ja auch mal auf einer Autobahn gelandet, ne?
Mit dem Fahrrad,
auf einer Radreise. Das war in USA tatsächlich. Das ist manchmal ein bisschen tricky.
Ja, also ganz ehrlich, ne, das ist ja jetzt bei dem Typen auch nichts anderes, als wenn du mit dem Motorrad auf die Autobahn fährst. So.
Genau.
Ne? Klar, ist verboten mit dem Fahrrad, weil es als Fahrrad deklariert ist, aber fährt eben so schnell wie ein Motorrad und mit dem Motorrad darfst du es ja auch. Gut,
ja.
Er hatte jetzt natürlich kein Kennzeichen dran und sowas. und die Überholmanöver waren auch ein bisschen wild, so, da kann man auch schon Gefährdung unterstellen, aber so grundsätzlich. Ja, mein Gott, wenn du 100 fahren kannst, dann warum nicht die Autobahn?
Wir wurden runter eskortiert damals von der Autobahn.
Das ist aber nett. Von der Polizei?
Ja.
Und was gab's als Strafe?
Nee, gar nichts.
Gab's nur nette?
Die waren relativ nett. Und ich muss dazu sagen, dieses auf der Autobahn fahren oder auf Highways, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil die haben meistens einen breiten Seitenstreifen. Das Einzige, was richtig doof ist, wenn du an ein Autobahnkreuz kommst. Und du willst nicht abbiegen, sondern du willst geradeaus weiterfahren.
Oh, ja, ja, ja.
Ja, weißt du, ja. Und das ist, richtig fies.
Das ist ja bei so einer mehrspurigen Autobahn manchmal schon blöd mit dem Auto.
Aber gut, das wollen wir ja auch nicht machen.
Nee, das wollen wir nicht machen und vor allem willst du das nicht machen bei deiner nächsten Radreise, denn ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass du nach Japan fährst, um dort Fahrrad zu fahren. Jetzt musst du mir mal bitte und den ganzen Hörerinnen da draußen und Hörern erzählen, wie kommt man denn auf Japan als Reiseziel? Dazu muss ich sagen, ich habe da schon ein, zwei Mal einen Artikel drüber gelesen, dass man auch ganz nett Rennrad fahren kann und sowas. Aber wie ist bei dir da der Groschen gefallen?
Ich war schon mal in Japan. Ich finde, Japan ist ein spannendes Land. Und aufgrund meiner Jobsituation kann ich immer besser verreisen am Ende des Jahres, weil da die Fahrradsaison so ein bisschen vorbei ist. Und Japan ist tatsächlich ein Land, wo der Herbst eine der schönsten Reisezeiten ist.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja wieder eine Jobreise. Ne? Du nimmst Fahrräder mit, machst Fotos, machst Stories dafür, wahrscheinlich für eine Zeitschrift.
Genau, wir machen wieder, also ich fahre wieder mit Nadine und wir machen einen Artikel für die Maybike.
Auf Promptens Falträder.
Auf Brompton Falträder.
Musst du dich aber bei deinem Brompton noch entschuldigen, weil vorhin hast du es ja weggedisst, ja?
Diesmal, das wird sowieso strange, weil wir sind nicht nur in Städten unterwegs, sondern wir machen eine richtige Fahrradreise mit den Bromptons.
Welche Untergründe habt ihr da geplant? Alles Asphalt oder nehmt ihr dieses Gravel-Brompton?
Die G-Line meinst du? Ich hätte total gerne die G-Line mal ausprobiert. Das ist ja das Brompton, was nicht 16 Zoll Laufräder hat, sondern 20 Zoll.
Richtig groß.
Einfach ein Stück größer, breitere Reifen, richtige Schlappen drauf, so ein bisschen, ja, halt Pseudo-Gravel. Aber du kannst halt damit auch mal in den Wald. Gibt's noch nicht in Japan, weil wir bekommen die ja immer von dem Brompton Store vor Ort und die Markteinführung dafür ist erst im Oktober. Die hatten keine frei. Und dann haben wir jetzt zwei Bromptons uns aussuchen dürfen, normale, mit denen wir fahren. Und wir fahren natürlich nur Straße.
Welche Städte peilt ihr da so an? Wo ist Startpunkt? Wo ist Ziel? Was liegt dazwischen?
Startpunkt ist klassischerweise Tokio. Und wir wollen probieren, bis nach Osaka zu kommen. Osaka liegt ungefähr 500 Kilometer so südwestlich von Tokio.
Also da, wo die Expo gerade ist,
gerade vorbei ist. Ja. Und das ist auch so ein für Japan Reisende so ein Klassiker. Das nennt man auch in Japan die Golden Route für alle Reisenden, weil du dann noch so ein paar Punkte mitnimmst. Also du fährst von Tokio nach Yokohama, dann springst du rüber zur Küste und da gibt es tatsächlich auch einen der wenigen Radwege angeblich, den Küstenradweg, und später springst du dann wieder ins Landesinnere, fährst über Nagoya, dann an den Biwu-See, glaube ich, heißt der. Oh Gott, schlag mich nicht tot, wenn das jetzt falsch war. Und dann geht's in die alten, ganz, ganz alten, herrlichen Städte nach Kyoto, nach Nara, wo man wirklich so einen Zeitsprung macht ins Mittelalter.
Geil. Und Mount Fuji und sowas mit dabei, so Naturlandschaften?
Du kommst eigentlich kaum um den Fuji drumrum. Also wenn du von Tokio nach Osaka willst, dann musst du an dem Fuji vorbei. Und Japan ist ja eine sehr schmale Insel und deswegen ist es bis runter zum Meer, ist es immer noch relativ wellig. Und die einzige Fahrradroute, die wir da gefunden haben, ist auf so einer kleinen Straße. Und da müssen wir an dem einen Tag 10-15% Steigung und 1000 Höhenmeter machen mit Bromptons und vollem Gepäck. Siehst du meinen Angstschweiß?
Nö, von hier aus nicht. Aber du kannst ja noch trainieren, hast ja noch ein bisschen Zeit.
Weißt du? 6 Gänge.
Aber alles mit Fahrrad oder zwischendurch mal eine Tour mit einem Zug oder so etwas?
Das ist, wir nehmen auch den Zug. Und das ist eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum wir uns für die Bromptons am Ende entschieden haben. Weil genau wie du sagst, ich glaube, dass Japan extrem spannend fürs Rennradfahren und fürs Graveln auch ist. Gerade im Landesinneren. Aber wir sind ein bisschen knapp im Timing und mit dem Brompton willst du keine 100 Kilometer am Tag machen. Das macht einfach keinen Spaß. Und Japan ist ja das Land der Züge. Es gibt ja gefühlt in jedem Ort eine Bahnstation. Es gibt den Shinkansen, den Schnellzug. Du findest überall eine Bahnstation. Deswegen werden wir auch immer mal wieder Abschnitte im Zug zurücklegen. Und da bieten sich natürlich die Falträder an. Oder wenn wir irgendwelche Probleme bekommen wegen Wetter oder was auch immer.
Vor der Folge hast du irgendwas von einem Shinko-Bag gefaselt. Was ist ein Shinko-Bag?
Das ist, was ich immer total spannend finde, ist, was man so dazu lernt. Ne? Also du informierst dich über, wie nehme ich mein Fahrrad in Japan im Zug mit.
Ja.
Und der erste Begriff, der da kommt, ist, ohne Shinko-Bag geht gar nichts.
Und Bag, Tasche. Bag, ich dachte, ja, das wäre das gleiche Wort. Shinko-Bag ist das ein.
Ja, okay. In Japan ist es nicht erlaubt, sein Fahrrad unverpackt mit in den Zug zu nehmen.
Damit er nicht dreckig wird.
Es geht darum, dass die Mitfahrenden nicht belästigt werden durch dein dreckiges Fahrrad, Schmiere, was auch immer. Mhm. Und da ist eine ganze Industrie entstanden, die sich jetzt darum kümmert, für jeden Fahrradtypen so eine Tasche zu machen, die möglichst leicht ist, klein, zusammenfaltbar, wo du dein Fahrrad reinstopfen kannst. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich glaube, die würden dich auch nicht in ein Hotel reinlassen mit so einem Rad. Und wir nehmen die ja immer mit aufs Zimmer.
Ah, okay.
Und dann haben wir einfach da den Shinko-Bag am Lenker zu baumeln. Und dann hoffentlich ist alles gut. Ich bin sehr gespannt.
Ich habe ja lernen müssen, dass dort drüben Linksverkehr ist. Das wusste ich nicht.
Das wusstest du nicht?
Nein, das hat damit zu tun, dass als sie mit dem Bahnausbau dort angefangen haben, vor keine Ahnung was, wie viel, 100 Jahren, die Hilfe von Engländern bekommen haben, von Großbritannien aus, und auf Empfehlung von denen haben die diese Bahntrassen gebaut und dann haben die gleich gesagt, der macht doch auch gleich Linksverkehr, sowieso besser, und seitdem haben die Linksverkehr.
Ja.
Ich wusste das bis gestern, vorgestern nicht.
Nee, ich wusste das.
Krass. Ja, bist du schon mal Fahrrad gefahren im Linksverkehr?
Ich bin schon mal Auto gefahren im Linksverkehr, Fahrrad noch nie.
Das ist ja fast das Gleiche.
Das ist, also das erste Mal, wenn du in den Kreisverkehr fährst und du fährst nicht rechts rum, sondern links rum, das ist komisch.
Ja, ey, klar, natürlich.
Das ist, da muss man sich kurz konzentrieren und nach dem dritten geht's dann. Das geht eigentlich ganz gut.
Okay.
So, aber es bleibt spannend.
Ich kenne dich ja ganz gut und ich weiß, dass du dich auf solche Sachen immer sehr gut vorbereitest. Was hat so deine Recherche ergeben? Wie fahrradfreundlich ist so Japan insgesamt, sage ich mal?
Das war richtig schwierig dieses Mal. Das war wirklich schwierig. Ich habe mich da sehr schwer getan. Es war irgendwie klar, es gibt ein paar Städte, da müssen wir durchfahren. Aufgrund der Sehenswürdigkeiten, berühmte Bauwerke, was auch immer. Dann wollte ich natürlich so ein bisschen am Fuji kratzen und ich wollte natürlich auch am Meer lang fahren. Aber find mal irgendwie Fahrradwege oder ein Fahrradnetz. Gibt es nicht. Und in so Großstädten wie Tokio oder Osaka, mir ist völlig schleierhaft, ob das überhaupt geht und wie das gehen wird. So, ich glaube nicht, dass es dort Fahrradwege gibt. Und ich weiß aber, dass der Verkehr dort eine Katastrophe ist.
Also ich kenne Fahrradbilder aus Japan und japanischen Großstädten eigentlich immer nur in Verbindung mit altehrwürdigen Rennradmarken, weil die Bock haben, richtig viel Geld auszugeben für italienische Schönheiten und so etwas, ne? Und dann fahren die da mit ihren arschteuren Rennrädern irgendwie ja ihre Rennradtouren. Also es muss ja irgendwie gehen, weil der geneigte Japaner aus Tokio lebt ja jetzt nicht zwangsläufig am Ortsausgangsschild und fährt dann in die schöne Natur, sondern der wird ja wahrscheinlich irgendwo mitten in der Stadt wohnen.
Ich bin total gespannt, aber da kommst du ja schon zum nächsten Problem. Du willst ja zum Beispiel in Tokio das U-Bahn-System, ne, das Nahverkehrssystem in Tokio, da sind ja die Züge so extrem voll, dass ich selbst nicht ausprobieren möchte, wie das ist, mit einer Tasche, also unserem Gepäck und einem Faltrad in diesen Zug zu kommen, geschweige denn mit einem aufgebauten Rennrad.
Ja.
Weil da wirst du umgebracht. glaube ich.
Wahrscheinlich.
Und also die Reise hat noch einige Fragezeichen, aber das macht es ja wiederum auch spannend. Und dann heißt es immer am Ende Ruhe bewahren.
Ja, und auf all diese Fragen werden wir ja auch bald Antworten liefern können, denn es wird eine Japan-Folge geben, wo du in Japan bist, schon einen Großteil deiner Reise hinter dir haben wirst und ich dir dann schlaue Fragen, wie eben zum Beispiel das hier stelle, wie das so in Tokio ist mit der U-Bahn und dem Rennrad mitnehmen.
Ich bin so gespannt, aber ich freue mich über die Geschichten, die ich hoffentlich erzählen kann. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir viel erleben werden, weil das ist ein verrücktes Land. Ich glaube, da ist alles möglich.
Ja, es ist halt auch vieles einfach anders als hier bei uns in Mitteleuropa. Hast du dich irgendwie auf einen Godzilla-Angriff vorbereitet oder so etwas?
Ich habe mich auf alles vorbereitet.
Ja, oder wenn Mothra angeflogen kommt. Also, ich weiß nicht, dann musst du dir vielleicht auch nochmal Gedanken machen.
Das ist, Japan ist spannend. Also gerade auch dieser Clash immer von super modern und sehr, sehr traditionell ist ja auch eine Sache, die dieses Land auszeichnet.
Du hast ja den Herbst schon angesprochen und bei Herbst, da klingelt's bei mir. Einmal gibt's ja diese Kirschblüte, das ist dann der Frühling, wo es diese Japan-Bilder immer so gibt. Und dann gibt's ja, den Indian Summer. Gut, das wäre dann in den USA, Kanada. Aber in Japan gibt's ja auch so viele Fotos von schön gefärbten Bäumen, die dann da vor sich hinstehen und alles sieht toll aus.
Ja, da will ich hin.
Meinst du, die Blätter hängen noch, wenn du da ankommst?
Ich hoffe, okay. Ich hoffe, das müssen die. Na, hallo, Entschuldigung.
Ja, du willst ja Fotos machen.
Du, wenn ich da vorbeikomme, dann muss noch alles im 1A-Zustand sein. Entschuldigung, bitte.
Wie seid ihr mit den Unterkünften so verblieben? Macht ihr das alles on the road oder habt ihr vorher schon feste Routen und du weißt ganz genau, um 14 Uhr bin ich an dem Tag in der Stadt und in dem Hotel?
Wir haben tatsächlich das meiste schon gebucht. Ich hatte total Angst, weil Japan ist ja auch bekannt dafür, sehr teuer zu sein. Wir sind Gott sei Dank nach der Expo dort. Das macht vieles einfacher, weil einfach dieser Hype oder diese Menschenmassen für die Messe da sind, nicht mehr da sind. Und wir haben tatsächlich sehr, sehr schöne, billige Unterkünfte gefunden. Und da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, auch mal in so traditionellen japanischen Häusern zu übernachten, in Futonbetten, ne, wo du auf dem Boden schläfst und so. Das liebe ich ja.
Wie sieht's mit Essen aus? Du hast gesagt, du warst schon mal in Japan, also du weißt, worauf du dich einlässt. Gibt's etwas, worauf du dich freust oder etwas, wo du allen Leuten abraten kannst?
Also da, wo sich die Geister scheiden, das ist das japanische Frühstück.
Oh, das kenne ich gar nicht. Erzähl mal, was ist das?
Das japanische Frühstück ist nicht süß. Das japanische Frühstück besteht aus einer Schüssel mit Reis, aus einer kleinen Suppe, einer Miso-Suppe und sehr gerne auch salzig eingelegten Fisch, getrockneten Fisch und eingelegten Gemüse. Also sehr herzhaft und von den Aromen auch für unseren mitteleuropäischen Gaumen, ich sag mal so, eine neue Erfahrung. Aber ich mag's.
Okay, aber wenn du jetzt ein Kontinentalfrühstück haben willst, dann können sie dir das doch schon machen.
Ich bin gespannt. Ich glaube, dass die da auch zweigleisig fahren. Also, dass die beides anbieten.
Hast du irgendetwas, was dir Sorge bereitet vor der Reise oder während des Aufenthalts?
Das ist im Prinzip nur die Wetterkomponente im Moment, weil Herbst ist für mich so eine Jahreszeit, wo alles möglich ist. Es gibt viele Regentage im Oktober in Japan und ich hoffe, dass es nicht zu windig wird, also gerade mit Gegenwind und Bromtis und längere Strecken, so, das sind die Naturgewalten. Wenn die sich ein bisschen im Griff haben, hoffe ich, dass es sehr schön wird.
Gibt es etwas, was du unbedingt erleben möchtest?
Was war denn das? Ich hatte es mir ja schon überlegt. Was ich unbedingt erleben möchte, sind die freilaufenden Rehe mitten in der Stadt namens Nara.
Da kenne ich so lustige Videos von, ne, wo die dann immer so ankommen, dann können die gestreichelt werden und irgendwie habe ich auch mal so ein Video gesehen, wo so eine Japanerin irgendwie so ein bisschen Angst vor denen hat, sich dann versteckt und dann dreht sie sich um und dann ist genau neben ihr ein so total süßes kleines Reh und sie erschreckt sich total.
Stell dir mal vor, wir machen so ein Foto mit den Bromtons, wie wir durch so Rehe in so einer Tempelanlage oder auf der Straße durchfahren. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, es gibt in Tokio einen Bezirk, der nennt sich Shibuya. Und da gibt es eine Kreuzung. Und diese Kreuzung übertrifft alle unsere Vorstellungskraft, weil die ist so riesig und da sind so nicht ein Fußgängerübergang, sondern gefühlt sechs.
Ist das das, wo alle Ampeln gleichzeitig auf Rot schalten und dann können alle rübergehen, wie sie wollen?
Genau.
So quer.
Und über, über diese Kreuzung laufen dann in ein paar Sekunden Tausende von Menschen.
Krass.
Da will ich auf jeden Fall hin und da eigentlich habe ich so, so ein Bild im Kopf. Du stehst mitten auf dieser Kreuzung mit deinem Brummen, bewegst dich nicht und nur die Leute um dich rum bewegen sich. Ja. Ich glaube, ja, glaub, da bin ich dann, das ist das Ende der Reise, bevor sie angefangen hat.
In Handschellen abgeführt, in weil da Drohnenverbot ist, ne? Dann kannst du kein Foto machen.
Oh Mann.
Ja, genau, Drohne. Gibt es da irgendwelche Sachen, die du beachten musst? Weißt du das? Weil du machst ja ganz gerne mal auch Videos und so etwas.
Ja, ich habe mich informiert, man darf eine Drohne mitnehmen. Aber man muss da eine Genehmigung beantragen, die ich noch nicht habe. Hm. Ich weiß auch nicht, ob ich es mache.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du dann in ein paar Wochen hier erzählen wirst, wie deine Reise war und was du erlebt hast und was du den Leuten so an die Hand geben kannst, welche Tipps es gibt und vor allem, wie das da mit der Rennrad- und Gravelkultur aussieht. Das interessiert mich ja am meisten.
Ich bin auch sehr gespannt.
Am Anfang der Story habe ich ja erzählt, dass ich einen lustigen Artikel gelesen habe. Ich habe so zwei lustige Artikel gelesen, dann muss ich dir noch schnell erzählen hier am Ende der Podcast-Folge. Und zwar geht die Geschichte so, ich erzähle sie einfach nur in Schlagworten, weil das dann irgendwie Zeit spart. In Münster, ne? Mann klaut Fahrrad vor der Polizeiwache, fährt zum Bahnhof, klaut dort in einem Bücherladen ein Buch, wird dabei erwischt, ja? Flüchtet dann bei der Flucht, schmeißt er das Fahrrad zur Seite, weil er dann schneller laufen kann. Die Polizei übernimmt diesen Fall, also die Ladendetektive sind dann raus. Und die nehmen dann das Fahrrad mit zur Wache nach Münster. Dort ist eine Praktikantin, die da gerade ihren ersten Tag hat. Und dann sieht sie, dass es ihr Fahrrad ist, das draußen morgens geklaut wurde. Sie hat das tagsüber überhaupt nicht mitbekommen, weil sie halt drinnen gearbeitet hat und eingearbeitet wurde. Nachzulesen in der Zeitung Westfälische Nachrichten. Fand ich total witzig, wie das manchmal so passieren kann. Ne?
Ja, das ist einfach... Es passieren die verrücktesten Sachen im Leben.
Ich habe mal, als ich in Magdeburg studiert habe, mein Fahrrad damals in den Hinterhof gestellt und der war eigentlich ziemlich sicher. So, ne, du musstest über zwei Türen reinkommen, links und rechts am Hof waren große Zäune und hinten raus sogar eine Mauer. Ja, aber irgendwie wurde es trotzdem geschafft, dass mein Fahrrad daraus geklaut wurde, aber das war eine alte Kiste, ne? Ein altes Giant Mountainbike, Frontgabel, hatte eine Federung, aber Asbach uralt, hat eigentlich gar nicht mehr richtig funktioniert, musste alles dran gemacht werden. Auf einmal ist das Ding weg, ich komme natürlich zu spät zur Uni und zwei Tage später sehe ich es zwei Straßen weiter angeschlossen.
Nein.
Ich meine, das gibt's doch nicht.
Nein.
Das ist doch mein Fahrrad. So, Polizei angerufen, die so, ja, bleiben Sie mal ganz ruhig, warten Sie auf uns, wir kommen gleich vorbei. Dann kam der Typ gerade raus, als ich aufgelegt habe, meinte so, sorry, muss mal kurz warten, weil das ist mein Fahrrad, das wurde geklaut, die Polizei ist auch schon unterwegs. Und er so, ach so, ja, okay, alles klar, ich warte kurz.
Der hat gewartet.
Der hat gewartet.
Der hat
gewartet. Weil der hat das in einem An- und Verkauf nochmal zwei Straßen weiter gekauft.
Ah.
So, wurde dann alles irgendwie, ich weiß nicht, ob die Polizei da mal zu dem An- und Verkauf gegangen ist oder sowas. Er hatte jedenfalls keine Strafe bekommen oder so etwas. Ich habe mein Fahrrad zurückbekommen und habe mich im Nachhinein geärgert, dass ich da so eine Welle gemacht habe. Aber das war so mein innerer Gerechtigkeitsinstinkt. So, weißt du, ich wollte, dass der Typ dafür in den Knast wandert. So,
oh mein Gott.
Aber das Fahrrad war ja kompletter Schrott. Hätte ich das als geklaut gemeldet, hätte die Versicherung da wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Geld bezahlt und dann hätte ich da mir davon irgendwie ein Fahrrad kaufen können, so, ne? War irgendwie blöd gelaufen für mich im Endeffekt, aber so, ja, der Gerechtigkeitsgedanke, der kam da einfach durch.
Hast du eigentlich einen Tracker an deinem Fahrrad?
Bei meinem Straßenstadtfahrrad hier ja. Ich habe noch so zwei Halterungen, die ich eigentlich auch noch irgendwo anbringen will an anderen Fahrrädern. Am Rennrad werde ich es nicht machen, weil das Rennrad ist ja entweder in meiner Wohnung oder unter meinem Hintern.
Ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, also an meinem Rennrad kann ich das nicht machen, weil dann wird es zu schwer.
Gut, das ist die andere Seite der Medaille, ja. Ist da nicht aerodynamisch mehr das und ist also zu schwer? Ja, nee, ich glaube, da gibt's einfach nicht so die Notwendigkeit. Ich glaube, wenn man damit auf Reisen geht oder so etwas, weißt du, und dann musst du es mal im Hotel im Fahrradkeller lassen, da dann ja. Aber jetzt hier in Berlin sehe ich keine Notwendigkeit. Am Graveler, da werde ich ja, glaube ich, noch so ein AirTag dran machen. Und weil da passiert es dann wahrscheinlich schon mal, dass das mal eher irgendwo steht oder man nicht darauf achtet, einfach weil man damit so mehr Freizeittouren vielleicht auch macht.
Und dieser AirTag ist so dieses Standard-Ding vom iPhone, ne? Oder von Apple.
Ja,
oder?
Ja, genau. Es gibt ja noch ganz viele andere Hersteller, die auch richtig spezialisiert sind auf Fahrräder, ne? Von Nock oder so etwas. Die haben dann auch so einen integrierten Alarm, dass wenn sich das Fahrrad bewegt,
ja, dann
fängt es an zu bimmeln.
Okay, ich habe mal darüber nachgedacht und dann habe ich überlegt, was ist denn, wenn du so einen Tracker mit Alarm an deinem Fahrrad hast und dann lädst du das in dein Auto und fährst damit? Ist das für das Fahrrad eine Extremsituation?
Nee, ich glaube, dadurch, dass du und dein Telefon in der Nähe sind, ist das dem Tracker egal.
Ah, okay.
Ja. Siehst du. Ja, vielleicht sollten wir uns mit einem Sicherheitsexperten mal unterhalten, weil ich schreibe mir das mal auf.
Jemand von Airbus oder so, der Klassiker.
Sicherheitsexperte. Nee, ich meine da eigentlich so GPS-Tracking und so etwas.
Da muss ich gerade wieder an das Schloss denken von der Messe. Was Diamant besetzt. Nee, was war das? Was war da drin?
Beschichtet, nicht besetzt. Das ist ein ganz schönes Schloss.
Das Swarovski-Schloss. Nee, das war Diamant.
Ummantelt, ja.
Ummantelt und das konntest du nicht zerflexen. War geil.
Naja, das Video war cool, ne? Wie rotierende Scheibe sich einfach in Staub aufgelöst hat. Wahnsinn.
Hammer.
So, schöne Schlussworte. Wir lösen uns jetzt auch in Staub auf und wünschen euch einen wundervollen Tag. Danke, dass ihr uns heute seid. Nächste Woche Freitag gibt's wieder eine neue Folge vom Bikers Paradise Podcast. Schaut mal vorbei bei Instagram, bei YouTube und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid.
Bis dann.
Bis bald.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.